starre gerade auf das Cover von Wolfgang Dauners Solo-Piano und muss sagen, der sieht aus wie Wolfgang Gauner.
Das war überwiegend unbekannt für euch. Am Mikrofon dumme Witze.
Und Daniel Brandl. Meine Güte.
Ah. Ja, Wolfgang Dauner hat ein wunderbar schönes Piano-Solo-Album geschrieben.
Ja, es sieht so aus, gemacht. Als wenn er immer, wenn er das Piano anfasst, spielt er so ein bisschen und saugt mir dabei gleichzeitig die Seele aus mit seinem Blick.
Vor allen Dingen hat er mit Ornette Coleman zusammengearbeitet.
Die ist inzwischen tot, oder?
Ornette Coleman ist ein Saxophonist gewesen, glaube ich.
Also ein Saxophonist.
Weißt du, wessen berühmtestes Album?
Aber der ist tot inzwischen.
Der ist, glaube ich, tot, ja.
Aha.
Ich sehe
ein Muster.
Ja, ja. Free Test ist das Album.
Ja, aber bitte wirklich, er sieht doch aus, als würde er sich hauptsächlich eigentlich von Haferflocken und Seelen ernähren.
Das ist ja unfassbar. Aber das Album ist tatsächlich total gut. Das ist es einfach
wert. Glaube ich wohl. Ich denke auch, dass so viel menschliche Essenz muss man erstmal sammeln.
Er ist schon sehr, sehr dominant. Also vielleicht die Leute verstehen überhaupt nicht, worum es geht. Wolfgang Dauner hat ein Album Solo Piano. Guckt es nach im Internet. Guckt das Cover. Ist auf jeden Fall düster.
Das ist eins dieser Cover, die einen dann auch in den Schlaf noch verfolgen. Dieser Blick, das ist schon aber erstmal jetzt herzlich willkommen. Überwiegend unbekannt, euer Podcast. Wir sind hier, ihr nicht.
Das ist okay. Wir reden heute über welches Thema, Tobi, nochmal?
Hoffnung.
Hatten wir uns überlegt.
War aber auch eher so ein Zufall, ne?
Ja, war so ein Trüffelfund. Genau wie das Albumcover von Wolfgang Dauner für Tobi gerade eben. Oder als er in meiner Küche stand. Ich habe nämlich eine geheime Passion. Schrullige Kochbücher.
Passionsfrucht, wenn man so.
Genau. Frucht dieser Passion sind zwei Kochbücher. Man stolpert ja jetzt nicht so häufig über schrullige Kochbücher. Das sind zwei sehr alte Kochbücher. Das eine ist wirklich von 1910 oder 12. Das ist halt Kind seiner Zeit und ich mag das vor allen Dingen aufgrund, wie sich das halt anfühlt. Und hinten haben halt noch so Menschen Rezepte reingeschrieben, da sind dann noch so Gedichte, das ist alles so im Jugendstil gehalten. Ich finde es richtig, richtig schön. Das andere Kochbuch ist eher so 70er Jahre, vielleicht frühe 70er?
Späte Mitte, 77.
77.
Da hat nämlich eine Rundfunkanstalt eine Umfrage zum Thema Muttertag gemacht.
Ist das
habe ich da gerade gelesen.
Oh. Ja, ja. Also dieses Buch hat natürlich keine Ahnung, was die Rezepte jetzt sind. Ich habe da natürlich noch nie was draus gekocht. Ich habe das mehr so für den Unterhaltungswert, weil die Fotos halt, die sehen halt aus wie so Werbeanzeigen von, als ich noch ein ganz kleines Kind war. Oder auch das Familienbild. Es gibt so ein Bild für die Cocktailparty. Da ist auch ein Foto von einer Cocktailparty und da hält ein Mann eine Frau so etwas unangenehm von hinten so fest. Und ich denke so, das ist uncool.
Ja, aber es hat auch ein schönes, es heißt doch die perfekte oder die gute Gastgeberin.
Die perfekte Gastgeberin
heißt ja, es. Ja, also das ist jetzt absichtlich nicht gegendert. Das Buch hat auch absichtlich nicht auf geschlechterneutrale Formulierung gesetzt.
Nee.
Die perfekte Gastgeberin, schöne Feste, zufriedene Gäste. Und ich finde einfach alles daran
ist einfach falsch.
Aus einem Guss falsch.
Ist halt nicht gut gealtert. Ich koche total gerne. Also nur fürs Protokoll, deswegen habe ich halt auch Kochbücher. Guck da aber selten rein, außer ich möchte meine Gäste unterhalten.
Deswegen sind deine Feste auch nicht so gut.
Das ist richtig.
Du müsstest dir mehr ein Beispiel daran nehmen. Das erste Foto, das man sieht, übrigens alle Fotos vom Atelier Vasco zur Verfügung gestellt.
Aus Westdeutschland auch.
In Westdeutschland gedruckt zumindest. Das Schöne ist, das allererste Foto sind einfach drei Menschen in Skianzügen, die gemeinsam um einen Grill herumstehen und aufgerollte Bratwürste grillen. Und das ist halt perfekte Gäste, schöne Feste.
Andersrum. Aber wie diese Menschen aussehen, finde ich so witzig. Die sehen halt aus wie diese zu bunten Fotos aus den 70ern. Es ist ja auch aus den 70ern.
Schaut euch jede Sendung von Jean Pütz damals an.
Ja, genau.
wo er noch nicht mit eigenem Urin gegurgelt hat und man weiß Bescheid, wie das aussieht.
Oh, das haben die sicherlich auch gemacht.
Vielleicht kam das auch später. Ich glaube, das war doch eher so Ende der 80er, oder?
Weiß ich nicht. Die in sehr intimen Kreisen haben sie das wahrscheinlich damals auch schon gemacht.
Eigenurinverkostung.
Ich hatte das, ehrlich gesagt, hatte ich mal ein Buch auch in der Hand, auch so aus einer...
Ja, von der Hobbythek hatten wir bei uns auch zu Hause stehen.
Es gibt ja so Schränke, wo man Bücher reintun kann und sich euch herausnehmen kann. Und ich hatte wirklich mal eins mitgenommen. Das hieß Urin, ein ganz besonderer Saft.
Das ist das Buch von der Hobbythek. Nee, wirklich. Das ist das, was ich meine.
Und das hatte ich halt und das habe ich dann einfach auf der Toilette liegen lassen.
Also ich bin stark verunsichert, aber eigentlich müsste es genau das sein, welches ich auch meinte.
Und ich möchte kurz betonen, dass es gibt ja da Untersuchungen drüber, es hat einfach keinen Nährwert, also es hat keinen Sinn. Und also zumindest das ist mein aktueller Stand und es ist so skurril. Also was so,
Achso, nee, es ist nicht Hobbythek, sondern es ist von Carmen Thomas, genau. Aber das hatten wir auch zu Hause.
Tobi, möchtest du mir damit irgendwas sagen, was du früher gemacht hast?
Ich bin früher nicht bei meinen Eltern aufgewachsen. Vollzeit übrigens.
Ach, geil, ja, ich auch.
Ja, ja. Also das habe ich den ganzen Tag eigentlich gemacht. Das war, damals konnte man noch, sowas ging denn damals. Heute kann ich das nicht
mehr. Das ist übrigens auch, jetzt sind wir gleich auch vorbei hier mit Kochbüchern. Aber dieses früher, da ging das noch. Das ist auch
schön, dass du Urin in den Mund nimmst für, aber gleich sind wir auch wirklich vorbei mit Kochbüchern. Das finde ich auch ganz.
Dieses Negative, heute ist ja nicht mehr, aber früher war alles besser. Das ist der Tenor bei ganz vielen Texten zu diesen Rezepten, die immer hinführen, zu den Gelegenheiten, wo man entsprechende Rezepte dann macht, bei schöne Feste, zufriedene Gäste. Also wenn es dann um Thema Verlobung geht oder Hochzeit oder Muttertag, früher war das ja mehr wert, heute ist ja alles, aber wir können immer noch eine schöne Suppe machen.
Ja. Zum Thema Verlobung hat das Buch übrigens noch zu sagen, dass Verlobungen besser im Nebenzimmer stattfinden.
Ja, genau.
Nicht auf der Party selbst, sondern im Nebenzimmer. Und das dann ist so bescheuert. Kann der Brautvater oder ein anderes enges Familienmitglied die vollzogene Verlobung dem Rest der Party verkünden.
Ja. Also wisst ihr jetzt auch, wie das vonstatten zu gehen hat?
Nicht meine Meinung, steht so in dem Buch drin, werde mich ab jetzt daran halten.
Es steht geschrieben.
Ja. Also, wenn sich auf der nächsten Party nicht irgendjemand heimlich im Nebenzimmer verlobt,
dann bin ich einfach.
Ist es eine verlorene Party?
Eine Verlobung. Oh. Eine Party. Na, okay, ich mache nicht so viel mit Sprache wie du.
Wie gesagt, ihr habt jetzt schon alle Hoffnung fahren lassen, dass dieses mal ein anspruchsvoller Podcast wird. Aber. Zu Unrecht. Ihr dürft eure Hoffnung noch nicht fahren lassen, denn sie ist noch nicht volljährig.
Hast du denn deine Hoffnungsgaben gemacht?
Ja, ich habe meine Hoffnungsgaben gemacht. Ich habe sogar Hoffnungsgabe mitgebracht. Singular. Okay.
Dann wünsche ich mir, dass du anfängst. Ich singe derweil aus Starlight Express. Es ist ein Licht am Ende des Tunnels. Es ist... Okay, ich höre auf.
Nee, mach ruhig. Das macht Strecke.
Wir wollten noch kürzer werden.
So, ich habe etwas mitgebracht, was mir sehr viel Hoffnung gemacht hat. Und zwar dieses wunderschöne Buch. Die drei Ausrufezeichen.
Kenn ich.
Tatort Ponyhof. So, das ist von Rewe. Die Rewe-Sammeledition.
Ja?
So.
Dein Markt
steht das, drauf. Das hat mich durch eine Achterbahn an Emotionen geleitet, dieses Buch. Und ich habe es noch nicht mal gelesen.
Ach so, ich dachte, das wäre...
Nein. Es ist tatsächlich, also für alle, die jetzt natürlich nicht hierbei sind, das ist halt die drei Ausrufezeichen, das sind halt drei Detektivinnen, die auch auf Ponys stehen und Fälle lösen. Und Rewe hat eine Rewe-Sammeledition.
Also Ponyfälle, wenn das Pony hinfällt.
Ponyfälle sammeln die Lösen von Ponys Ponyfälle ab. Nein, also die haben jedenfalls eine Sammeledition. Und wenn du, ich glaube, über Summe X bei einem Einkauf kommst, dann bekommst du so ein Büchlein dazu. Sonst musst du das für 3,99 kaufen. Und ich bekam das gestern zu einem Einkauf dazu. Und war erstmal völlig irritiert. Und dann war ich zu Hause und habe mich irgendwie Ich hatte gestern noch einen Besuch und habe mich irgendwie nur darüber lustig gemacht. Weil ich dachte so, oh ja, ey, weißt du, das, darüber will ich eigentlich, ich will eigentlich eine komplette Show machen, wo ich nur dieses Buch vorlese, weil, boah, ey, wie wack ist das denn bitte? Und da habe ich mal kurz reingeguckt und bis auf einen Rechtschreibfehler, den ich gefunden habe, ja, so what, war es eigentlich echt ganz okay. Und da habe ich festgestellt, es ist halt vielleicht auch gar nicht für mich, aber ich wollte mich halt drüber lustig machen, so, boah, ey, jetzt, gibt der Rewe mir so Kinderbücher mit Detektiven und Ponys und so. Und das ist ja mega lame. Und war einfach schon in diesem zynischen Empörungsmodus, den Männer um die 40 ja gerne mal drauf haben. Und guck mal, mein Kaffee hat sich auf magische Weise aufgefüllt. Das ist ja auch toll.
Wahnsinn.
Und dann habe ich aber angefangen, drüber nachzudenken und dachte mir, ja geil, ey. Ich bin ja gar nicht die Zielgruppe, weil Menschen, die über 40 Euro im Supermarkt lassen, sind ja nun vielleicht auch Menschen mit Familie. Und die bekommen jetzt hier einfach ein Buch dabei, ein kurzes, 60 Seiten, das sich explizit an Kinder und da explizit hier an Mädchen richtet, um denen einfach barrierefreien Zugang zum Lesen und zur Literatur zu ermöglichen, gleichzeitig Role Model zu sein. Drei taffe Mädchen, die schon über 100 Fälle gelöst haben, glaube ich, die Polizei nicht brauchen, sondern selber Profi genug sind, um Spuren und Fingerabdrücke von der Tür zu nehmen. Das habe ich schon herausgefunden. Gleichzeitig halt eine Autorin zu unterstützen. Hm. Also die ist ja einfach dafür bezahlt worden. Es ist halt einfach ein Buch. Und ich find's alles in allem, um damit halt natürlich Werbung zu machen für den Supermarkt. Ja, ey. Aber mir hat's total Hoffnung gegeben, dass mein Handwerk noch nicht obsolet ist und dass Firmen gerade weggehen von, ich druck halt Prospekte und bekommt so und so viel Rabatt, wenn ihr bei mir kauft, stattdessen hinzugehen zu Werbeträgern im weitesten Sinne, die tatsächlich einen positiven Impact auf andere Menschen haben. Natürlich ist das Markenbindung und für ein Kind, ja, ey, da steht halt dick der Name von dem Supermarkt drauf.
So dick ist es gar nicht.
So dick ist es gar nicht, aber man kann das immer schlecht reden, aber ich finde, wenn man schon Werbung macht und Kinder sind von früh auf immer mit Werbung konfrontiert und Grabbelware, schieß mich tot, dies, das.
Quengelware heißt das.
Entschuldigung. Ich habe kein Kind, von daher kann ich dazu nichts
sagen. An diesem Punkt.
Ja, ich weiß nicht, wie siehst du das als Vater?
Also, grundsätzlich, da gibt es viel zu sagen. Ich bin ja selbst jemand, der auch gerne liest. Und ich habe immer darauf geachtet, dass mein Kind mich beim Lesen aktiv sieht. Ich habe das ein bisschen betrachtet wie eine Inszenierung, weil mein Kind mich ja auch unbewusst beim aufs Handy glotzen sieht. Mhm. Und das ist etwas, da wollte ich einen Kontrast zu finden. Und ich habe mich erinnert, wie das für mich als Kind war, wie ich die Alten in Anführungsstrichen gesehen habe und gelesen habe und mich daran erinnert, dass das zu einem bestimmten Zeitpunkt in meinem Leben eine Motivation war, wieder Bücher überhaupt in die Hand zu nehmen. Und jetzt weiß ich, dass ein Buch lesen. Ich meine, ich lese gerne Bücher, wo Sachen drinstehen, die ich lernen kann, aber ich lese gerade auch Moby Dick, also ich lese einfach gerne gute Geschichten. Und ich stimme jetzt nicht allem zu, was in diesen Büchern, darum geht es auch gar nicht. Der Punkt ist, ein Buch zu lesen, einen Text zu lesen und zu verstehen, mit dem in Auseinandersetzung zu gehen, das hat was mit Würde zu tun für mich. Das ist ein Teil, wie ich meine Würde als Mensch tatsächlich irgendwo ein bisschen auch mit aufbaue und das wollte ich gerne weitergeben. Und jetzt lass uns über das Medium reden. Das Medium Buch hat im Leben von Kindern, so wie ich das betrachte, einen großen Stellenwert. Mhm. Darauf wird auch von den Institutionen, also die Bildungsinstitutionen wie Kita und Schule, achten super stark darauf, dass Bücher eine große Rolle spielen. Die machen einen Bibliotheksführerschein, die machen Lesemarathon, Vorlesewoche, Lesewoche, dies, das, alles. Da wird Lesen, 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 wird da gepusht. Und was es früher für mich nicht gab, was es heute gibt zum Beispiel, sind Einsteigerbücher. Das hier ist kein Einsteigerbuch. Das sind immer nur ganz kurze Sätze, sehr, sehr einfache Geschichten mit Stereotypen. Das Mädchen und das Pferd, der Junge und das Abenteuer oder das Mädchen und das Abenteuer, der Junge. Das ist auch witzigerweise total austauschbar. Diese Bücher sind auch teilweise sehr gegendert. Die Geschichten sind aber gleich. Also das ist mir zumindest aufgefallen an einem ganz konkreten Buch. Ich mach die Rutsche gleich zu Ende, keine Sorge. Ich will nämlich darauf hinaus, dass das Medium Buch total wichtig ist, das haptisch in der Hand zu haben und sich hinzusetzen, einen Tee zu trinken dabei und ein Buch zu lesen. Ich finde das richtig, richtig toll. Jetzt für mein Kind ist das hier noch eine Ecke zu weit fortgeschritten, aber das kann man ja vorlesen. Und das ist etwas total Schönes, was ganz Besonderes. Und wenn ich jetzt diese Logos sehe, wenn du Eltern bist, dann hast du ein großes Repertoire an Aufklebern. Das ist eine Sache von 2 Minuten, dann ist das hier mit der Markenbindung auch vorbei.
Ja, ist es natürlich nicht auszuschließen. Ich halte es für unwahrscheinlich, aber dass sie zwischendurch in dem Buch vielleicht mal einkaufen gehen oder so. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich passiert. Ich hoffe einfach nicht.
Ja, aber so, was ich jetzt hier gerade auf dem Klappentext gelesen habe, ist, dass die Küche auch zerstört ist und diese ganzen Sachen, die verkauft werden sollen. Vielleicht gibt es dann irgendwelche Sachen, wo sie in den Supermarkt gehen, wer weiß. Das weiß ich natürlich jetzt alles nicht. Ich habe auch die Fähigkeit entwickelt, in Büchern, wie die ich vorlese, ein bisschen vorzulesen und den Text so ein bisschen anzupassen.
Das jetzt mal außen vor, das ist ja natürlich nicht das Produkt, sondern das ist dann, wie du damit umgehst. Genau. Ich habe jetzt nur mal quer gelesen, um zu gucken, dass ich mich nicht völlig in die Nesseln setze, um nicht zu schauen, ob nicht alle 2 Minuten irgendwie hier von Bäcker XY und ist dann bei Elektronikfachmarkt schieß mich tot und so. Aber ich habe hier bisher zumindest so im großen Querlesen noch nichts gefunden. Und ich finde es halt total abgefahren, dass es halt es ist halt nicht nur, oh, wir haben irgendwo ein Kuscheltier verloren oder so, sondern jemand will den Ponyhof out of business bringen und sabotiert den. Und also es berührt eben auch jetzt im weitesten Sinne, das klingt also so mega hochtrabend, aber es berührt eben auch soziale Fragestellungen. Zumindest so vom Klappentext her, jemand will einen Betrieb ruinieren und tut dafür etwas.
Ein bisschen wie Michael Knight, ne, der dann so auch für die Armen und Schwachen einspringt.
Letztendlich ist das Knight Rider für Kids.
Es gibt die 3 Ausrufezeichen, genauso wie auch Bibi und Tina und so. Das gibt's alles auch als Film, genau wie übrigens wie auch die Schule der magischen Tiere. Und da bin ich ehrlich gesagt bis jetzt sehr enttäuscht von.
Die Schule der magischen Tiere oder von den Filmen generell?
Von den Filmen generell.
Okay.
Weil, also das, okay, jetzt driftet es ein bisschen ab, aber nur um das auch komplett zu erzählen, weil das gehört da zu diesem Branding mit dazu. Die 3 Ausrufezeichen existieren auch als Filme. Und das Problem, das du mit solchen Filmen hast, dass es immer ältere Mädchen sind, die jüngere Mädchen spielen. Und dann bedeutet aber dann auf einmal sowas, eine Auseinandersetzung mit Jungs bedeutet auf einmal etwas, hat eine Ebene und dann gibt es immer das Mädchen, das auf Jungs, das dann so total weit schon ist und auch flirtet und dann sowas. Und das hat aus meiner Perspektive in diesen Büchern keinen Platz. Das hat da einfach keinen Platz, weil das sind andere Themen, das sind andere Zielgruppen. Also gerade das geht auch an Kinder, die, auch an Jungs meinetwegen, die halt noch mit Sexualität noch nichts anfangen können. Das ist für die genauso bedeutungsvoll wie Brokkoli. Das hat einfach keine Bedeutung. Wenn das aber dann in Filmen so vorgelebt wird, dann verstehen die das erstens nicht und versuchen sich trotzdem davon irgendwie was mitzunehmen, was aber keinen Anschluss findet an ihrem eigenen Erleben. Und das finde ich einfach nur Das finde ich ein bisschen schade, weil ich nämlich da immer ein kapitalistisches Interesse drin sehe, diese Filme auf der einen Seite übrigens auch so billig wie möglich zu produzieren, so hochglanzmäßig und Instagrammable zu produzieren wie möglich und so viele Themen wie, also die Altersgruppe so groß wie möglich zu machen, also die jungen Pubertierenden und die kleinen Kinder alle mit ein. Und das ist nicht mehr das, worum es dir für mich dabei geht.
Also um da jetzt mal ganz kurz einen Gedanken entgegenzusetzen. Ich habe da keine Ahnung von. Das muss ich jetzt mal ganz kurz vorher völlig klarstellen.
Ich habe mich da vielleicht schon mal drüber aufgeregt.
Ich könnte mir nur vorstellen, dass es eben gar nicht so sehr um die Person geht, die sich dann für Jungs, für Mädchen interessiert, sondern dass es eher um die Perspektive der anderen Figuren geht, die sich eben nicht dafür interessieren. Und diesen Bruch, der eben gerade in diesem Alter dann irgendwo stattfindet, ich kann das zumindest bei mir in meiner eigenen Biografie sehr, sehr klar festmachen, dass es auch Zeiten gab, wo dann auf einmal Freundschaften sich auseinanderentwickelt haben, weil einige halt in der Pubertät waren und andere eben nicht.
Ja.
Auf einmal waren manche meiner Freunde irgendwie komisch, weil die halt irgendwie dann immer vor den Mädchen den dicken Max gemacht haben, sozusagen. Und das hat mich halt total irritiert. Und mir hätte das tatsächlich geholfen und gefallen, mich in so einem Film repräsentiert zu sehen und dieses, boah, ich bin da gar nicht mit alleine, sondern manche machen das einfach.
Das kann gut sein.
Aber das ist natürlich ein super schmaler, kleiner, kurzer Zeitraum, in dem das geschieht. Aber es ist eben Teil dieser Lebensrealität, dass es halt, dass sich die Prioritäten verschieben.
Ja, du hast recht. Das ist natürlich etwas, an dem Punkt bin ich einfach jetzt biografisch noch nicht. Das ist bei mir aber so lange her und das ist auch alles total diffus in meinem Kopf.
Du bist immer noch nicht an dem Punkt, wo du dich für Mädchen interessierst?
Doch.
Schon, okay.
Nein, aber ich bin jetzt quasi als Elternteil nicht
an dem Punkt. Ach so.
Ich muss kurz niesen.
Gesundheit. Immer viermal. Gesundheit. Gesundheit.
Nur dreimal. Ich dachte eigentlich immer viermal.
Ja.
Und was du jetzt aber gerade, was wir gerade machen, also erklär mir nochmal, warum hat dieses Buch für dich mit Hoffnung jetzt zu tun? Ich möchte es nochmal hören.
Nachdem ich das jetzt vorgestellt habe, diesen ganzen Komplex, es hat mich in zwei Aspekten hoffnungsvoll gestimmt. A, einfach für meine Zunft sozusagen. Ja. Nein, eigentlich sogar in drei Aspekten. Für meine Zunft. Das finde ich beruflich immer ganz schön. Zweitens, für die Generationen, die nach uns kommen. Also wirklich so ein, Corporate Citizenship, jetzt im allerweitesten Sinne, kann eben auch manchmal positive Auswirkungen haben und jungen Menschen, hier vielleicht primär jungen Mädchen, Role Models bieten, die nicht Instagrammable, TikTokable, wir sind alle hot mit 11 und so vorleben, was ich total gut und wichtig finde, auch wenn die drei Mädels auf dem Cover da alle normschön in stylischer Kleidung und so abgebildet sind, aber das ist nicht der Punkt. Letztendlich aber trotz alledem Dinge wie wir sind Detektivinnen und so zu promoten, was ich also diese Rowdy-Haftigkeit, die Detektiv sein mit sich bringt, halt in meiner Jugend zumindest immer eher Jungs zugesprochen wurde.
Wie die drei Fragezeichen.
Also. Ja, genau, richtig. Oder TKKG, wenn man es mal ein bisschen schlechter haben möchte.
Fünf Freunde, habe ich gehört immer.
Ja, ich hoffe, dass das hier nicht so ist, aber also ich habe eine Sache gesehen, da ging es irgendjemand hat irgendwas geklaut und sie sagen, ja, wir wissen ja gar nicht, welche Frau oder welcher Mann das geklaut hat. Und das steht da so drin. Also es geht so, wir treffen auch keine Annahme über, war das ein weiblicher oder ein männlicher Täter zum Beispiel. Was ich großartig finde, wohingegen das damals bei TKKG war das eigentlich einfach, es war nämlich immer der Ausländer. Falls du dich,
ich hab
TKKG also, nie gehört. Wenn du dich mal gruseln willst, dann lies heute mal TKKG.
Das ist immer super.
Ey, das ist, egal. Das ist zum Abgewöhnen schlimm, leider. Aber egal. Das ist jedenfalls das, was mich als zweiten Punkt hoffnungsvoll gestimmt hat. Und als dritten Punkt hat mich hoffnungsvoll gestimmt, meinen eigenen Zynismus da so ein bisschen zu überwinden. Und zu sehen, dass ich das kann. Das, also ist natürlich niederschmetternd, dass die erste Reaktion ist, wenn man so ein Heftchen auf dem Kassenbein liegen hat, so ein oh, cringe.
Naja, das liegt aber auch daran, dass du wahrscheinlich an Werbung gedacht hast und sowas.
Ne? Ja, natürlich, klar, aber ich habe halt festgestellt an mir selber, ich nehme meine Welt halt durch einen sehr, sehr klaren Filter wahr und ordne die Dinge permanent und unhinterfragt in meinem eigenen Kosmos und in meinem eigenen Erleben ein, mit meinem eigenen Erleben als Zentrum des Ganzen. Ja, also so richtige Main-Character-Vibes. Und dann durch eigenes Nachdenken und durch so ein bisschen sacken lassen und reflektieren, einfach zu sehen, hey, da war ich richtig dumm.
Das, du warst ja nicht
dumm. Ja, nein, doch, ich habe mich einfach dumm verhalten, dumm gedacht. Viel zu kurz gedacht, nur mit mir selber im Zentrum gedacht. Und als ich das dann aufgab, festzustellen, ach, guck mal, schön, das geht. Und die Welt ist gar nicht zwangsweise immer so zynisch und scheiße. Sie ist in ganz vielen Fällen zynisch und scheiße. Hm. Aber sie muss das nicht sein. Und das hat mir Hoffnung gegeben.
Das ist ja etwas, was Eltern ganz häufig so auch erleben, durch die Augen ihrer eigenen Kinder, und das ist ja ein Kinderprodukt im weitesten Sinne, durch die Augen der eigenen Kinder nochmal zu erleben, wie wunderbar eigentlich die Welt an sich ist. Und das meine ich jetzt so grob und so einfach, wie es tatsächlich klingt, denn also, ach, keine Ahnung, sowas wie laufen lernen, laufen können, dass man überhaupt laufen kann, dass man sowas, das ist so eine Riesensache. Und das ist aber das Normalste von der Welt für uns, für die allermeisten von uns. Und deswegen, da stolpert man halt ständig drüber. Und deswegen ist es auch so für mich so schön gewesen, dann Vater zu sein, weil diese zynische Haltung, die kann ich auch sehr gut. Und da bin ich weg von gekommen.
Ja, ich bin gerne wütend gewesen. Und ich versuche das gerade durch so einen zwanghaften Optimismus, der bestimmt auch häufig nicht gerechtfertigt ist, aber ich muss gerade meiner eigenen Lebensqualität irgendwas entgegensetzen,
ja,
weil die Fakten einfach so deprimierend sind.
Du hast gar Wut gesagt, ne? Ja, bei mir ist es so, ich bin auch häufiger wütend, aber ich habe letztens gelernt, hinter der Wut steht eigentlich ganz viel Traurigkeit. Und es ist manchmal einfach besser, das zu akzeptieren und dann daraus einen Weg zu finden, als dass man, also für mich zumindest, dass man dann wütend wird. Was nämlich, kurz eben noch einmal aus der Elternbubble, was du, die Hölle, das sind ja die anderen, ne? Und ich sagte ja, andere Eltern können so richtig anstrengend sein. mich inbegriffen.
Wollte ich gerade sagen, weil für irgendwen bist du ja auch die anderen.
Ja, genau. Ja, das ist Stau, das sind die anderen.
Wir sind einander die Hölle.
Toll. Ja, ganz genau. Nein, es ist für mich, also dieser Teil meines Lebens ist anstrengend natürlich, aber immer wieder ein Quell von Hoffnung, wie du das auch schön sagst. Hm. Ich hatte ja mit dem, soll ich mal übernehmen?
Gerne, ich wollte nur später noch irgendwas, ganz kurze Kleinigkeit
dazu. Sarit, haut raus.
Weil, was ich auch schön fand, musste ich gerade nochmal dran denken, jetzt steht zwar hier vorne nicht drauf, von wem es ist, was ich halt ein bisschen schade finde, dass auf dem, aber vielleicht wollte die Autorin das auch so, aber hier steht es drauf, ja. Jule Ambach. Und was ich total geil finde, ist, dass am Schluss noch so ein kurzer Blurb ist, so eine halbe Seite über
Jule Ambach,
über die Autorin und nicht so, wer die ist, wo die lebt, was so ihre biografischen Stationen sind, sondern wie sie auf die Idee für diese Geschichte gekommen ist. Hm. Und das finde ich ein so geiles Detail, weil es eben auch jungen LeserInnen zeigt, ey, das ist halt etwas, was ein Mensch gemacht hat. Man kann einfach auf Ideen kommen und die dann aufschreiben.
Genau, weil hier der Text beschreibt auch gar nicht so sehr, wer sie ist, sondern wie sie da hingekommen ist.
Gar nicht, null. So. Sie lebt halt irgendwo auf dem Dorf und war bei so einem Seniorenheim für Esel und hat das irgendwie. So, das finde ich halt super cool. Mhm. Das, weil es halt eben auch dieses, Erfinden von Geschichten auch als Beruf normalisiert und für ein Kind halt in den Kosmos der Möglichkeiten sozusagen holt.
Ja, aber gut, das ist richtig. Auf der anderen Seite, Kinder denken sich ständig Geschichten aus, ne?
Ja, ja, klar, aber man verliert das ja irgendwie.
Ja, das ist wahr.
Das meine ich, das geht nicht um, das ist in dem Moment, sondern diese Dinge hallen ja nach. Ich kann mich immer noch an das erste Buch erinnern, das ich gelesen habe.
Ach krass.
Ja.
Willst du uns sagen, welches es war?
Lauf, Kaninchen, lauf. Und das ist eine so prägende Erfahrung für mich. Und hätte da hinten irgendwas drin gestanden über die AutorIn, wie die auf die Idee gekommen ist, ich hätte das mit mir rumgetragen. Lange, lange Zeit.
Naja, klar.
So, jetzt aber zu was Schönem, nämlich traurig sein.
Traurig sein. Nein, also ich, nein. Das ist nur aktueller Stand, wie es mir geht. Das geht auch bald wieder besser. Es hat wahrscheinlich auch mit dem Monat zu tun und mit aktuellen Ereignissen, die mich ein bisschen belasten, die aber auch wieder besser werden. Ich wollte den Begriff Hoffnung kurz ein bisschen auseinanderdividieren, weil ich nämlich relativ lange in meinem Leben einen Aspekt, also Hoffnung einfach so blind mit mir mitgetragen. Ich habe einfach an das Gute im Menschen geglaubt und auch das Gute an sich. Das Gute wird schon irgendwie besiegen. So ein bisschen Starlight Express, es ist ein Licht am Ende des Tunnels.
Ja.
Das hat sich dann irgendwann gewandelt und ich habe entdeckt, dass Hoffnung ähnlich, also ich habe das da ein bisschen radikal vielleicht formuliert, so die andere Seite von Angst ist, wenn du willst. Also es hat, das sind halt beides so automatische Prozesse, die nicht unbedingt immer mit der Realität zu tun haben. Und ich habe dann eine Zeit lang gedacht, okay, ich will keine Hoffnung haben, ich will lieber Pläne machen. Und das hatte sowas mit Ermächtigung zu tun, aber ich wollte dir dann eigentlich sagen, dass am Ende da doch eine Art hoffnungsvoller Gedanke draus geworden ist, weil, und das ist jetzt auch vielleicht ein bisschen banal vielleicht, aber dass ich, und ich bin ja nichts Besonderes, ich und andere Menschen, dass wir die Fähigkeit haben, überhaupt Pläne zu machen, über die Zukunft nachzudenken, gestalten zu können. Das ist etwas, das, und vor allen Dingen nicht unseren eigenen Egoismus und Zynismus ja auch überwinden können. Also dass wir, naja, also ganz banal, dass wir denken können. Das ist etwas, das finde ich sehr hoffnungsvoll.
Wollte ich gerade sagen, ist es nicht irgendwie auch ein bisschen paradox, dass, ja, ja, dass der Gedanke, dass wir als Spezies Zynismus erleben können, das erfüllt mich total mit Hoffnung gerade. Also, dass wir uns einfach als Spezies entwickelt haben dahin zu einer kognitiven Fähigkeit, alles für komplett sinnlos zu halten, das schürt irgendwie Hoffnung in mir.
Mir war das sehr wichtig, dass ich mich entferne von einem etwas einfachen Gedanken von, es wird schon alles gut. Wenn es noch nicht gut ist, dann ist es noch, am Ende ist alles gut. Wenn es noch nicht gut ist, dann ist es noch nicht am Ende. Mhm. Also das ist mir jetzt zu einfach. Das war aber meine Zeit lang, hat dieser Gedanke mir schon geholfen.
Ja.
Also irgendwie in Trennungen oder sowas. Aber dafür war ich dann zu zynisch. Im Momenten.
Aber weißt du, ich habe da eine Haltung zu. Ich weiß ja nicht, ob ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen.
Nee, sag. Ich ziehe währenddessen mein Pullover aus.
Cool. Also ich habe durchaus das Gefühl, dass dieses, wenn es nicht gut ist, ist es auch noch nicht das Ende, dass da schon durchaus was drinsteckt, aber eben nicht so, wie man das vielleicht auf den ersten Blick versteht. Auch wenn man Worte nicht mit einem Blick verstehen kann. Aber egal.
Du kannst das.
Ich kann das. Habe ich genau gesehen.
Nimm uns mit.
Also, mein Gedanke war dahingehend, dass es halt nicht darum geht, so erst wenn es gut ist, hört es auf. Sondern es hört auf, relevant zu sein, wenn es gut ist. Also du bist ja zum Beispiel, weiß ich nicht, Trennung. Jeder von uns kennt das. Mhm. Und das hört auf, dich zu beschäftigen, wenn es gut ist. Wenn du damit fein bist, wenn das für dich integriert ist. Hm. Selbst wenn man sagen kann, ja, das war kacke, aber das ist gut jetzt. Es ist in Ordnung. Es muss nicht immer positiv gut sein, sondern es ist reicht. Es ist
wenn es verarbeitet. Wenn es geheilt ist.
Ja, verheilt, genau. Hm. So. Und dann ist etwas, und vorher ist etwas nicht zu Ende.
wenn man das so rumsieht, ne, dann wird daraus ganz hat das auf einmal so eine hat das so eine aktive Ebene vielleicht auch, weil wenn man das so, wenn es noch nicht am Ende ist alles gut und wenn es noch nicht gut ist, dann ist es noch nicht am Ende. Das hat für mich so eine passive Konstruktion. Also da bin ich einfach derjenige, der etwas erlebt und der auf einer Reise ist, auf die ich nicht unbedingt einen Einfluss haben kann. Wenn ich das andersrum sehe, dann ist das, hat das eine aktivere Komponente für mich.
Aber gut ist ja eben auch eine reine Interpretationssache.
Genau, das ist nämlich, so, interpretieren darf ich ja selber.
Ne, also die Trennung für deinen Partner, deine Partnerin, ist die Trennung vielleicht gut, für dich eher nicht so.
Ja. Wer soll denn das die schönen Feste mit den zufriedenen Gästen machen?
Ja, siehste. Niemand mehr.
Niemand mehr.
Niemand. Aber weißt du, das meine ich mit und vielleicht ist auch dieses nicht, boah, man macht so lange weiter, bis das irgendwann einen positiven Outcome hat, sondern vielleicht geht es auch so lange weiter, bis man mit dem Outcome zufrieden ist. Und das ist halt, ich glaube, das Wort gut oder Glück als etwas zu begreifen, was allein meiner Interpretation obliegt, hat mir total geholfen, nicht mehr auf irgendetwas zuzusteuern, was ich niemals erreichen kann, sondern zu gucken, kann ich vielleicht stattdessen an meiner Definition und Wahrnehmung von Glück arbeiten.
Das ist richtig. Natürlich ist Glück jetzt ein anderes Wort als Hoffnung. Bei Hoffnung hat das für mich immer noch so diese religiöse Komponente. Ich werfe meine Hoffnung auf Gott, dass er irgendwas Gutes für mich macht. Davon musste ich mich zumindest erst entfernen, weil Hoffnung immer mit dieser übermächtigen Figur verbunden war, die in deren Gunst ich entweder stehe oder nicht.
Da kann ich dich direkt von heilen.
Geil.
Weil ich habe heute früh mal die Etymologie von Hoffnung versucht zu recherchieren. Und es gibt eine extrem bizarre Herleitung, die auch angezweifelt wird.
Hat es mit John Kitts zu tun und
dem Knopf Hoffte? Nee, aber von Hopen.
Hopen,
was alt, mittel, nieder, hoch,
Dingsbums.
Links, rechts, deutsch, sei für in freudiger Erwartung hopsen. Und ich finde, nichts kann den Begriff Hoffnung weiter von Religion und Gott entfernen als in freudiger Erwartung hopsen.
Ah, das ist wunderschön.
Ob das stimmt, sei jetzt mal dahingestellt, aber scheißegal.
Kann das bitte wahr sein?
Bitte, liebe Realität, bitte mach das so.
Ich hab da gute Hoffnung. Wir müssen das nur oft genug sagen.
Für mich ist das jetzt so. Für mich ist das jetzt Fakt.
Ja, so. Für mich ist das jetzt hier vorbei.
Hoffnung erfolgreich wiederhergestellt, würde ich sagen.
Ja, gut, aber ich meine,
das Leben ist gut
und es ist natürlich auch, also wenn ich jetzt an hoffnungsvolle Momente in Filmen denke, zum Beispiel fällt mir zum Beispiel ein, das Leben ist schön von Roberto Benigni.
Aha.
Hast du den gesehen?
Ja.
Da gibt es diese wunderbar würdevolle Szene am Ende, wo klar ist, Roberto, also die Hauptfigur, der Vater, wird demnächst wahrscheinlich sterben. Aber er geht mit einem Witz und mit einer Würde in diese Situation rein. Und für mich ist, dass man am Ende auch, also das, ich habe gerade unglaublich gelacht über diesen Schwachsinn, dass man mit einem Witz auch in eine Situation rangehen kann. Dass das, keine Ahnung, für mich hat das gerade Sinn gemacht. Ich fand's toll. Und was wollte ich jetzt eigentlich sagen?
Das ist eine gute Frage. Das frage ich mich nämlich auch gerade.
Das war es, die Verbindung, die gerade bei mir im Kopf passiert ist, ist eine emotionale Verbindung.
Aha.
Und zwar mein Lachen mit dem Lachen der Figur von Roberto Benigni am Ende des Films.
Aha.
Also das kann heißen, das ist Sinn, das macht, die Verbindung ist Quatsch, weil das einfach nur ein Lachen ist. Aber dieser Film erfüllt dich am Ende doch mit Hoffnung, weil er ja zeigt, das Ende des Films ist, die Italiener werden befreit von den Amerikanern und das Mädchen, um das es auch geht, überlebt und hat und trifft auf Soldaten, die ihm dann Schokolade schenken, ne, jeder Schokolade schenken. Und ich glaube, dass das Lachen und so hat jetzt wenig damit zu tun, aber was so ein menschenwürdiges Verhalten im Angesicht von Tragödien. Das hat auch was mit Hoffnung zu tun, vielleicht. weiß ich nicht, ob das stimmt. Ich habe das jetzt nur verbunden.
Vielleicht auch damit, anderen Menschen Hoffnung mitzugeben. Dass vielleicht. Du eben auch, wenn du selber keine Hoffnung mehr hast oder gerade keine Hoffnung hast, in dem Fall jetzt halt mehr, trotzdem anderen Menschen ein Quell der Hoffnung sein kannst. Und dass vielleicht, Hoffnung eben keine endliche Ressource ist, die aufgeteilt und weitergereicht werden muss, sondern die einfach aus dem Nichts entstehen kann, so durch dein Verhalten, auch wenn es dir selber scheiße geht.
Und die, genau, weil es am Ende nicht bei der Figur von Roberto bin, ich habe den Namen gerade vergessen, dieser Figur.
Aber er hat ja keine Hoffnung
mehr. Er hat keine Hoffnung mehr, aber er gibt sie trotzdem weiter.
Also er hat zumindest keine Hoffnung auf Überleben mehr. Und er weiß das.
Er weiß das auch und dann kann er trotzdem am Ende noch.
Aber in anderen Menschen Stolz, Hoffnung halt, ja, genau. Hoffnung entfachen und andere Menschen dazu anspornen, darauf zu hoffen,
genau.
Dass noch einen weiteren Tag zu überleben
und dann
vielleicht der eine entscheidende Tag genau. ist.
Und der hat ja auch Oscars gekriegt über alles. Na, also da war. Und der ist ja über die Leute drüber gelaufen, völlig zu Recht. Der hat auch eine Version, ich möchte jetzt ein bisschen davon ablenken, weil mich das gerade emotional berührt.
Okay.
Der hat ja auch Dante komplett von vorne bis, also die göttliche Komödie, Solo-Stück vorgetragen. Also das muss man erstmal hinkriegen. Guckt euch den Film an, vielleicht habe ich ja auch nur jetzt gerade eine emotionale Verbindung gemacht und die macht überhaupt keinen Sinn, vielleicht stimmt es auch und wir haben alle zusammen oder ich habe für uns alle etwas entdeckt, was ein schöner Moment war.
Trotz allem muss man sagen, dass Das Leben ist schön auch ein ganz schön düsterer Film ist.
Allerdings.
Also aber das ist jetzt nichts, wo man sagt, so, also falls ihr nicht wisst, worum es geht, es ist jetzt kein Happy-Go-Lucky.
Nein.
Ja, ach Mensch, du, mal schöner Samstagnachmittag, nee.
Nee, das ist nichts, das ist kein Entertainment.
Ja.
Aber es hat mit Entertainment zu tun.
Ja. Ich finde, es ist gut investierte Zeit.
Ja, sehr gut. Das ist richtig. Die, was ich noch mitgeben wollte, war, so ein Begriff wie Hoffnung ist so riesig. Und der ist so Gott. Gigantische Religion, das sind alles so riesige Themen. Demgegenüber steht aber ein riesiger Haufen kleiner Taten, die sozusagen dieser Hoffnung Ausdruck verleihen. Das ist also an das Gute im Menschen glauben. Sowas wird nicht dadurch produziert, dass keine Ahnung, irgendwelche großen Taten passieren, wahrscheinlich auch, aber eher sowas wie, ich helfe meinem Nachbarn damit, meiner Nachbarin damit, wenn bei der Strom ausgefallen ist oder was auch immer. Ne? Also das ist so der Kontrast, in dem das lebt. Und ich glaube, was mir viel passiert ist aus dieser Dissonanz eines sehr großen Begriffes und einer gefühlten kleinen Anzahl kleiner Taten ein gewisser Zynismus in Bezug auf diesen Begriff. Verstehst du, was ich meine?
Nicht ganz, aber das liegt auch daran, dass ich total abgelenkt bin von dem Wort Taten, weil ich die ganze Zeit ganz viele kleine, falsch im Plural gebildete Küchlein, also Taten.
Eine Torte, zwei Taten.
Es tut mir so leid. Aber
es ist alles gut. Nee, es geht nur um die Größe, gefühlte Größe eines Begriffes und die gefühlte Kleinheit, was ja eigentlich auch eine Größe ist, von aktuellen gelebten Erfahrungen.
Aber ist für dich Hoffnung ein so großer Begriff?
Ja, zumindest aus meiner religiösen Prägung heraus.
Wollte
ja,
ich gerade sagen, du vermischst das ja total mit Religion. Für mich hat Hoffnung überhaupt gar nichts Religiöses.
Entschuldigung, ich bin konfirmiert, ich bin religiös aufgewachsen. Entschuldigen Sie mal. Ich bin Protestant.
Ich bin mit Konfirmismus also, infiziert.
Was ist Konfirmismus? Das ist natürlich klar. Ich bin, wenn es um das Thema Hoffnung geht, total religiös imprägniert.
Ist immer Gott.
Das ist einfach,
Gott ist immer Hoffnung.
Ich meine, für dich, Gott, ne? Gott ist natürlich kein Thema mehr für mich, ist aber natürlich dann hintenrum dann doch ein Thema.
Ja, wollte ich gerade sagen, wenn dein Weltbild so dadurch geprägt ist, dass das Konzept Hoffnung für dich ein zutiefst religiös verknüpftes ist, das ist es halt für mich überhaupt gar nicht. Für mich ist Hoffnung.
Können wir tauschen? Können wir bitte einfach tauschen?
Ach, nee, danke.
Euch, bitte.
Nee.
Bitte.
Nee.
Bitte.
Nee.
Oh. Ja.
Gib die Hoffnung nicht auf.
Wir tauschen nächstes Mal.
Genau, nächstes Mal wirklich. Aber genau das ist für mich Hoffnung, dass die feste Überzeugung, dass es einen positiven Ausgang nehmen wird. Und auch das ist letztendlich, ist es halt auch dein Mindset, ne? Was man ein bisschen adaptieren muss, um auch mal dein eigenes Leben siebenstellig zu skalieren.
Okay, Bro, wir machen das. Aber vorher investieren wir noch eine Runde in Krypto.
Ja, sicher. Wer könnte kryptischer und Krypto-Ohr sein als Gott?
Er hat das erfunden.
Ja, ich sag's dir.
Als Gott Adam und Eva machte, hatte er da schon Cryptocurrency im Kopf?
In
8000 Jahren.
Evolution, the original Blockchain. Aber egal.
Ach, um Himmels
Willen. So, wenn ihr die Hoffnung hattet, dieser Podcast würde euch irgendwie gehaltvoll bis zum Ende da durchschleifen, habt ihr falsch gehofft. Verkehrt gehofft. Ihr habt das mit dem Hoffen nicht richtig gemacht. Nein, aber also für mich ist Hoffen tatsächlich davon ausgehen oder die Überzeugung haben, dass etwas positiv ausgehen wird. Und da positiv eben kein absolutes Konzept ist, habe ich das in der Hand. Was ist für mich positiv?
Denn mit Dampf bist du immer dein eigener Herr. Diesel nimmt dir deinen Glauben. Elektrizität schafft's nie. Dampf allein hat die Kräfte, die uns jetzt vorwärts ziehen. Es gibt ein Licht ganz am Ende des Tunnels. Es gibt ein Licht ganz am Ende des Tunnels. Ist man im Tunnel drin, dann sieht man es nicht. Jedoch am Ende des Tunnels scheint ein Licht.
Das war ein Gedicht aus Mein Dampf.
Ich kenne Leute, die bei Starlight mitmachen. Das gebe ich denen mal mit.
Ja, gerne.
Oh nein. Ach, scheiße.
Ja, es kam mir gerade spontan. Ich dachte, ach du fucking hell. Heute ist meine Mission ganz offenkundig, Daniel zum Lachen zu bringen. Und ihr wisst gar nicht, wie sehr in mir die Sonne aufgeht. Ja. Denn Daniel hat mich halt vorhin schon auch begrüßt mit der Information, dass er gerade ganz schön traurig ist. Ja. Immer mal wieder.
Das ist richtig.
Und das jetzt zu sehen, ist für mich einfach, das stimmt mich hoffnungsvoll.
Ja, danke schön. Danke. Ja. Es ist, aber dass da noch keiner drauf gekommen ist.
Vielleicht ist da schon jemand drauf gekommen
und mir
ist es einfach nicht. Es ist halt auch einfach unangenehm.
Es ist etwas unangenehm,
aber
es gibt auch so Vape-Firmen, die könnten doch auch mitwerben mit meinem Dampf.
Scheiße. Ich weiß nicht, ob das nicht vielleicht auch noch eine zu harte Grenzüberschreitung ist.
Ich sehe das so in der Skinhead-Szene, sich so die Vapes sich verbreiten. Was machst du? Mein Dampf.
Oh. Ja, falls ihr also Neonazis seid und dringend noch eine Vape-Marke gründen wollt, ihr dürft es nicht haben.
Man sagt, Nazis waren alle Vegetarier und gesund, völliger Bullshit. Die Nazis hatten, bevor sie an die Macht kamen.
Habe ich noch nie gehört, dass die alle Vegetarier und gesund waren, aber gut, klar.
Ich glaube, der Führer fand das wichtig. Worauf ich hinaus will, die Partei damals hatte finanzielle Probleme. Es gab aber zwei Teile, die waren profitabel. Die haben Kippen verkauft. Das war profitabel und die haben Glücksspiel verkauft und das war auch profitabel, die Lotterei.
Okay.
Lotterie.
Lotterei.
Lotterei. Das war niederländisch, Lotterei. So. Ihr Lieben.
Wie auch immer wir jetzt da hingekommen sind, aber
du hast damit angefangen.
Wir beenden den Podcast über Hoffnung mit Ernährungsgewohnheiten der NSDAP. Wir sind einer von den ganz wenigen Podcasts, die das hinbekommen, aber gut.
So. Das war für euch am Mikrofon Daniel Brandl und
Tobi Katze.
Wir waren überwiegend unbekannt. Immer schön hoffnungsvoll bleiben.
Und nicht Wolfgang Dauner in die Augen gucken.
Nee, ganz bestimmt nicht. Gute Nacht.
Ciao. Tschüss.